Mein Name ist Tim, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin der Sohn von Gerd und ich darf heute predigen. Eigentlich bin ich nicht hier in der Gemeinde. Ich war, glaube ich, schon ein paar Mal hier, sondern ich wohne eigentlich in Frankfurt. Bin dort Teil von einer Gemeinde, darf dort mitleiten. Das ist eine ganz junge Gemeinde, eine Gemeindegründung noch. Und ich freue mich, ich darf gerade da auch erleben in Frankfurt, wie Gott nicht nur uns als Gemeindegründung gebraucht, sondern wie dort auch was wachsen darf. Eine ganze Bewegung in Frankfurt, wo wir als Gemeindegründung und andere Gemeindegründungen Teil davon sein dürfen, Menschen zu Jüngern zu machen, Leiter darin auch zu bestärken und dann auch am Ende Gemeinden befähigen, dass es hoffentlich in Frankfurt auch bald mehr Gemeinden gibt. Das ist so, wo ich herkomme, aber ich freue mich, dass ich heute mit euch sein darf und predigen darf. Und neben dem, dass ich in der Gemeinde arbeite, nutze ich manchmal meine freie Zeit auch, um Bücher zu lesen. Oder ich höre manchmal auch Bücher, das ist fast das Gleiche wie lesen. Und ich höre gerne auch Fantasy-Bücher. Und ein Buch, das mich begeistert hat, als ich das vor ein paar Jahren gehört habe, waren die Herr-der-Ringe-Bücher. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es gibt auch Filme darüber, ich glaube, sehr bekannt. Geschrieben von Tolkien, der auch ein katholischer Christ war. Und in diesem Buch geht es um eine Reisegesellschaft, kann man sagen. Es sind Hobbits, die sich auf den Weg machen. Und dazu gehört Frodo. Und Frodo, als er auf den Weg sich macht, der nimmt seinen Gärtner mit, den er angestellt hat, den Sam Gamgee. Und dann kommt Pippin dazu, das der Cousin ist, und der bringt nochmal einen Freund mit, den Merry. Und zusammen machen sie sich auf den Weg. Sie wissen eigentlich noch gar nicht, wohin es geht. So, sie haben vor Augen eigentlich nur so eine kleine Reise, sie suchen eigentlich nur eine Person, Gandalf, und sie wollen ihm was bringen. Sie kennen sich gar nicht oder sind gar nicht so enge Freunde. Und dann wird daraus ein Riesenabenteuer. Sie erleben sehr, sehr viel und sie wachsen immer näher zusammen auf dieser Reise. Und ich möchte euch heute in den Bibeltext mit hineinnehmen. In Johannes 1, Verse 40 bis 51. Wir lernen auch ganz unterschiedliche Menschen kennen, die ein großes Abenteuer erleben. Wenn ihr eine Bibel mit dabei habt, dann dürft ihr gerne die Bibel aufschlagen bei Johannes 1, ab Vers 40. Ich werde hier vorne aus der neuen evangelistischen Übersetzung lesen. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm: Wir haben den Messias gefunden. Messias, das ist das hebräische Wort für Christus. Danach brachte er ihn zu Jesus. Jesus sagte, er sah ihn an und sagte: Du bist Simon, Ben Johannes. Man wird dich einmal Kephas nennen. Kephas bedeutet Fels, griechisch Petrus. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und sagte zu ihm: Komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt hatten. Es ist Jesus aus Nazareth. Ein Sohn von Josef. Nazareth? Kann von da etwas Gutes kommen? Fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur: Komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er: Das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? Fragte Nathanael. Jesus antwortete: Ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte: Das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Dann fügte er hinzu: Ja, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes vom Menschensohn zum Himmel hinaufsteigen und wieder herabkommen. Ich möchte kurz beten. Danke, Vater, für dein Wort und dass du durch dein Wort zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du die Gedanken jetzt leitest und zu uns sprichst und dass du uns hilfst, deine Liebe, deine Schönheit durch das noch tiefer kennenzulernen und uns zu bewegen, was es auch für unseren Alltag bedeutet. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, wir haben in diesem Text ganz unterschiedliche Menschen kennengelernt. Und den ersten, den wir kennengelernt haben, das ist der Andreas. Der Andreas, wenn wir die Verse davor anschauen, dann war er eigentlich ein Jünger von Johannes dem Täufer. War mit Johannes dem Täufer unterwegs. Und schon zuvor ist Jesus bei Johannes dem Täufer vorbeigekommen. Johannes der Täufer hat Jesus getauft. Und dann hat Johannes der Täufer zu seinen zwei Jüngern gesagt, schaut mal, das ist das Lamm Gottes. Und diese zwei Jünger von Johannes dem Täufer, Andreas und der andere, sie waren sehr begeistert von Jesus. Sie wollten Jesus kennenlernen und sie haben ihn gefragt, Jesus, wo wohnst du? Und Jesus hat sie eingeladen, mitzukommen. Und sie haben mit Jesus den ganzen Tag verbracht. Und wir wissen nicht, was in dieser Zeit passiert ist, als sie mit Jesus waren. Aber wir sehen, was es mit Andreas gemacht hat. In Andreas hat sich was verändert. Wenn wir nochmal die Verse davor anschauen, dann war für Andreas Jesus noch ein Rabbi. Hat ihn mit Rabbi angesprochen. Und Rabbi, das bedeutet so viel wie ein Lehrer. Andreas kannte Johannes, den Täufer, seinen Lehrer. Und er hat sicher viel davon gelernt, von Johannes, dem Täufer. Und jetzt sieht er Jesus, wo Johannes der Täufer anschaut und ihn eigentlich als seinen Lehrer betrachtet. Und dann denkt sich Andreas, wenn Jesus der Lehrer von meinem Lehrer ist, dann muss ich ihn kennenlernen. Aber in dieser Zeit verändert sich etwas. Denn wir sehen hier, jetzt bezeichnet Andreas Jesus nicht mehr als einen Lehrer, sondern als den Messias. Ja, es ist Messias, das gleiche Wort für Christus. Und Andreas war ein Jude und die Juden damals, die haben gewartet auf einen Rabbi, auf den Messias, der sie erlöst. Es war nicht nur er, sondern viele andere haben darauf gewartet. Wir sehen das auch bei bei Nathanael, der auch auf diesen Retter wartet. Die Juden damals, sie wussten, dass es ein Problem gibt, dass sie ihren Retter brauchen. Aber von was brauchen sie überhaupt einen Retter? Ich habe gerade mit Herr der Ringe angefangen und ich habe eigentlich noch nicht auf das Wichtigste Bezug genommen. Es gibt diesen Ring in Herr der Ringe. Und dieser Ring kann diesen Träger, der diesen Ring hat, unsichtbar machen. Das hört sich erstmal nach einer coolen Eigenschaft an, aber es gibt ein Problem mit diesem Ring. Jeder, der diesen Ring trägt, merkt, dieser Ring hat eine große Macht und ist eine große Faszination. Aber diese Faszination wird so groß, dass jeder, der diesen Ring trägt, ihn eigentlich nicht mehr hergeben möchte. Und langsam beginnt dieser Ring, jeden, der ihn trägt, kaputt zu machen. Freundschaften gehen kaputt, Dinge gehen kaputt, ganze Leben gehen kaputt. In dieser Geschichte gibt's Gollum, so eine ganz widerliche Kreatur, die ganz lange mit diesem Ring unterwegs war. Und man merkt, Gollums Leben ist eigentlich zerstört. Und ich habe ja auch gesagt, Tolkien war ein Christ und er hat sich bei diesem Ring was gedacht. Dieser Ring, der symbolisiert die Sünde. Denn auch Sünde macht das Leben kaputt. Am Anfang, manchmal fühlt sich vielleicht Sünde ein bisschen anziehend an, ein bisschen faszinierend an. Aber je länger Sünde in dem Leben ist, desto mehr macht es Freundschaften kaputt, macht es Beziehungen kaputt. Familien gehen unter Sünde kaputt, weil Lügen da sind, weil Anschuldigungen da sind. Freundschaften können so kaputt gehen, wenn einer dem anderen etwas verheimlicht. Nachbarschaften können kaputt gehen, wenn einer dem anderen was vorwirft. Und genauso wussten auch Andreas, dass auch in dem Leben von ihm und von all den anderen Israeliten etwas nicht stimmt. Dass da Sünde da ist, Sünde, die ihn von Gott trennt. Aber sie kannten schon so eine kleine Lösung. Sie haben nämlich immer wieder geopfert, damit sie wieder nahe zu Gott kommen konnten. Aber auch Andreas wusste, dass diese Opfer, die sie da bringen in Jerusalem, nicht das Endgültige ist, sondern dass noch jemand kommen muss, der sie ganz frei macht von dieser Sünde, der das ein für alle Mal beseitigt. Und das Interessante ist, nachdem Andreas einen Tag mit Jesus verbracht hat, ist er sich sicher, Jesus ist dieser Retter, auf den sie gewartet haben. Ist dieser Retter, der sie ganz frei machen wird von Sünde. Und Andreas, er ist sehr begeistert nach dieser Begegnung von Jesus. Als er seinen Bruder trifft, sagt er zu seinem Bruder, dem Simon, Simon, du musst auch Jesus kennenlernen. Ich habe da jemand getroffen, der ist der Retter. Du musst ihn auch kennenlernen. Und er bringt seinen Bruder zu Jesus. Und mich begeistert Andreas in dieser Geschichte. Er hat nur einen Tag mit Jesus verbracht. Und trotzdem ist er schon so begeistert davon und denkt, ja, jeder muss diesen Retter kennenlernen. Andreas begeistert mich noch mehr. Andreas kommt nämlich in dem Johannesevangelium noch zwei weitere Male vor. Und in beiden Malen bringt er Leute zu Jesus. Einmal ist er zusammen mit dem Philippus und da kommen Leute, die keine Juden sind. Sie wollen Jesus sehen und der Philippus, der weiß nicht so genau, können wir die jetzt zu Jesus bringen oder nicht? Und der Andreas sagt einfach, ja, lass uns sie zu Jesus bringen. Und der Andreas, der ist auch derjenige, als Jesus einer großen Menschenmenge zu essen gibt, der einfach diesen jungen Mann mit diesen Fischen und Broten zu Jesus bringt. Mich begeistert das, dass Andreas denkt, jeder muss diesen Retter kennenlernen und ihn einfach einlädt, Jesus kennenzulernen. Und so lädt Andreas ein, seinen Bruder, den Simon, auch Jesus kennenzulernen. Und Simon verbringt Zeit mit Jesus. Wir wissen auch da nicht so genau, nicht, genauso wie bei dem Andreas nicht, was hat Jesus mit ihnen in dieser Zeit gemacht. Aber wir wissen eine Sache, nämlich am Ende von dieser Begegnung gibt Jesus dem Simon einen neuen Namen. Das hört sich vielleicht erstmal komisch an. Warum bekommt der Simon einen neuen Namen? Warum heißt er danach Fels oder wir kennen ihn als Petrus? Weil dieser Simon, das ist Petrus, den wir nachher kennenlernen. Es gibt in der Bibel noch andere Geschichten, wo Männer oder wo einen neuen Namen bekommen. Es gibt zum Beispiel Abraham, der einen neuen Namen von Jesus bekommt und dann Abraham heißt. Und das ist an einer ganz bedeutenden Stelle in seinem Leben. Das ist, als Gott mit dem Abraham oder damals noch dem Abraham einen Bund schließt. Einen Bund schließt, dass er diesen Abraham ausgewählt hat, um eine ganze Nation daraus werden zu lassen, um die ganze Welt zu segnen. Oder wir kennen das von Jakob. Jakob, der kurz vor der Begegnung mit Esau, seinem Bruder, diesen Kampf hat mit diesem Mann Gottes und ganz am Ende sagt, du musst mich noch segnen. Und er bekommt nicht nur den Segen, sondern er bekommt auch einen neuen Namen. Er heißt dann Israel. Und das ist auch ein Wendepunkt in dem Leben von diesem Jakob, als er zu dem Israel wird. Da wird nochmal bestätigt, dass Gott diesen Jakob und Israel auserwählt hat. Und genauso glaube ich, dass diese erste Begegnung, die Simon oder dann Petrus mit Jesus hatte, auch ein Wendepunkt in seinem Leben ist. Denn Petrus wird nachher wirklich dieser Fels. Nach der Auferstehung von Jesus wird Petrus einer der wichtigsten Leiter in der ersten Kirche. Nach dieser Begegnung mit Jesus wird Petrus zu einem Mann, der mehrere Briefe schreibt in der Bibel. Und der neben Paulus sicher der wichtigste Leiter damals ist. Aber das wird er nur, alles nur, weil sein Bruder Andreas sich gedacht hat, mein Bruder, der Simon, der muss diesen Jesus auch kennenlernen. Und am nächsten Tag ist Jesus unterwegs und er trifft wieder jemand. Er trifft diesmal den Philippus. Und es wird auch nicht so viel beschrieben, wie das Treffen abgelaufen ist. Aber Jesus sagt zu diesem Philippus, folg mir nach, komm mit mir. Und das Spannende ist an dem Philippus, ich habe den schon vorhin einmal erwähnt, der Philippus war unter anderem der gar nicht so genau wusste, können wir jetzt diese Nichtjuden zu Jesus bringen oder nicht. Der Philippus, der kommt auch noch ein paar Mal mehr in dem Johannesevangelium vor. Zum Beispiel ist der Philippus kurz bevor Jesus gekreuzigt wird und er nochmal Zeit verbringt mit seinen Jüngern, fragt der Philippus, zeig mir den Vater. Und Jesus ist ein bisschen enttäuscht über diesen Philippus. Jetzt war er schon 3 Jahre, nachdem er ihn hier gerufen hat, mit diesem Philippus unterwegs. Und hat das Gefühl, der Philippus, er hat es immer noch nicht verstanden. Und Jesus wusste das. Jesus wusste, wie dieser Philippus ist, dass er irgendwie langsam vom Begriff scheint, dass er auch in diesen 3 Jahren noch Jesus gar nicht richtig kennengelernt hat. Und trotzdem entscheidet sich Jesus hier, diesen Philippus zu rufen und zu sagen, komm mit mir mit, komm die nächsten 3 Jahre mit mir mit und lerne mich kennen. Und das ist eine Ermutigung für mich. Vielleicht sind ja auch schon Menschen in den Kopf gekommen, als ich über den Andreas erzählt habe, wo ich auch wünscht, dass sie Jesus kennenlernen. Vielleicht auch euren Simon, den ihr mitbringen wollt, dass er Jesus kennenlernt. Aber vielleicht wisst ihr gar nicht genau, ob diese Person überhaupt schafft, Jesus kennenzulernen. Vielleicht habt ihr auch Zweifel. Ich kenne diese Person schon so lange. Ich habe ihr vielleicht auch schon von Jesus erzählt. Aber ja, kann diese Person überhaupt Jesus kennenlernen, Jesus nachfolgen? Aber das Coole ist für mich, an dieser Stelle zu sehen, Jesus kannte den Philippus und Jesus wusste, dass der Philippus ganz lange nicht verstehen wird, um was es bei Jesus geht, ganz lange nicht verstehen wird, dass, was für ein Retter überhaupt Jesus ist. Und trotzdem hat er ihn gerufen, nachzufolgen. Und vielleicht sitzt du auch hier drin und du weißt gar nicht genau, ob du Jesus schon nachfolgst. Ist auch eine Ermutigung für dich, auch wenn du das noch nicht weißt, wo du vielleicht genau stehst. Jesus lädt auch dich ein. So wie er den Philippus eingeladen hat, so lädt Jesus auch dich ein, dir nachzufolgen. Und in Philippus' Leben hat sich auf jeden Fall auch etwas getan, nachdem Jesus ihn eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Er geht nämlich er trifft seinen Freund Nathanael. Und er sagt diesem Nathanael, wir haben den gefunden, von dem schon im Gesetz des Moses geschrieben ist und den die Propheten schon angekündigt haben. Und das ist eigentlich nur ein anderes Wort für den Messias. Auch der Philippos hat verstanden in dieser kurzen Begegnung mit Jesus, Jesus muss der Retter sein, auf den wir gewartet haben. Der Retter, der schon in dem ganzen Alten Testament angekündigt ist. Und auch er ist überzeugt, der Nathanael, der muss diesen Retter auch kennenlernen. Aber der Nathanael, der scheint eher so ein bisschen kritisch zu sein. Denn der Philippus hat noch eine Sache gesagt. Es ist Jesus und der kommt aus Nazareth. Und der Nathanael denkt, aus Nazareth, da kann der Retter gar nicht kommen. Er hat erwartet, dass er woanders herkommt, vielleicht aus Jerusalem, vielleicht aus Bethlehem, aber nicht erwartet, dass Jesus aus dieser Provinz, ein bisschen entfernt von Jerusalem herkommt. Und obwohl er diese kritischen Anfragen hat, lässt er sich überzeugen, dass Jesus kennenzulernen. Und er kommt mit dem Philippus mit und möchte zumindest, es scheint neugierig zu sein und möchte sich zumindest mal selber überzeugen lassen, was es mit diesem Jesus auf sich hat, von dem der Philippus so begeistert scheint. Und dann, als Jesus diesen Nathanael sieht, begrüßt er ihn. Und er sagt, du bist Nathanael, du scheinst ein wahrer Israelit zu sein. Und Nathanael, er ist überrascht davon. Wie kann Jesus mich kennen? Ich kenne doch Jesus nicht. Ich habe ihn doch noch nie getroffen. Und er scheint so etwas zu beginnen in diesem Nathanael. Und Er ist neugierig. Woher kennt Jesus mich? Und deswegen fragt er, ja, woher kennst du mich, Jesus? Und Jesus sagt, ich habe dich schon gesehen, bevor überhaupt Philippus zu dir gekommen ist. Und jetzt merkt man, dass sich etwas tut in diesem Nathanael. Der Nathanael ist begeistert von diesem Wunder, für ihn ist es ein Wunder, dass Jesus ihn kennt, obwohl sie sich noch gar nicht kennengelernt haben. Und er fängt an, ganz anders über, über Jesus zu reden. Und ich möchte es nochmal kurz vorlesen, was der Nathanael sagt. Da erklärte Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Man merkt, er fängt an mit dem Rabbi. Rabbi kennen wir schon, das bedeutet Meister, da, wo auch der Andreas angefangen hat. Aber dann macht er einen Schritt weiter und sagt: Du bist der Sohn Gottes. Wir wissen nicht, wie er auf diese Idee kommt, dass er der Sohn Gottes ist. Vielleicht war er mit dabei, als Jesus getauft wurde bei Johannes und hat gesehen, wie sich der Himmel öffnet. Vielleicht ist es eine Eingebung an dieser Stelle. Man merkt, es tut sich etwas. Auch bei Nathanael wird Jesus in seiner Perspektive wird Jesus von dem Lehrer zu diesem Sohn Gottes, eine große Erwartung hat. Und Nathanael ist begeistert von diesem Wunder, aber Jesus sagt zu ihm: Du findest das schon ein spektakuläres Wunder? Ich lade dich ein, du wirst mit mir noch viel größere Dinge sehen. Und es stimmt, in diesen 3 Jahren, in denen der Nathanael mit ihm unterwegs war, haben sie große Dinge erlebt. Gleich danach verwandelt Jesus Wasser in Wein. Sie erleben, wie Blinde geheilt werden, wie Lahme wieder gehen. Aber das größte Wunder, das kommt am Ende dieser 3 Jahre, nämlich als Jesus am Kreuz stirbt und dann wieder aufersteht. Aber es ist nicht nur das größte Wunder, weil es das spektakulärste Wunder ist, dass jemand vom Tod wieder ins Leben kommt, sondern es ist das größte Wunder, weil es das Spektakulärste öffnet. Nämlich den Himmel öffnet. Das, was Jesus auch am Ende sagt. Jesus sagt am Ende: Ja, ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die Engel Gottes vom Menschensohn zum Himmel aufsteigen und wieder herabsteigen. Und das ist ein Ausblick auf das, was kommt. Ich glaube, wenn wir dem Johannesevangelium weiterlesen, dann merken wir, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um die Sünde wegzunehmen, sondern er öffnet damit auch was. Er öffnet es, dass am Anfang seine Jünger und dann alle, die ihm nachfolgen, Gemeinschaft haben können mit Jesus. Nämlich, ich habe vorhin von der Sünde erzählt, die das Leben zerstört. Und es zerstört nicht nur die Beziehung, die Menschen miteinander haben, sondern die Sünde, die hat auch die Beziehung mit Gott zerstört. Und deswegen ist Jesus gekommen, weil ich glaube, wenn wir ganz ans Anfang von der Bibel schauen, dann sehen wir, dass wir für Gemeinschaft mit Gott geschaffen sind. Ganz am Anfang ist Gott mit den ersten Menschen, mit Adam und Eva unterwegs und hat Gemeinschaft. Und das zerbricht, als die Sünde in diese Welt kommt. Und nun ist Jesus gekommen, um diese Gemeinschaft wieder möglich zu machen. Und ich glaube, wenn Jesus hier von diesem offenen Himmel spricht, dann geht es nicht nur um den Himmel. Ich weiß nicht, wie ihr euch den Himmel vorstellt. Ich glaube, als ich aufgewachsen bin, habe ich manchmal an den Himmel gedacht als so einen Ort mit Palmen und Strand, wo wir so für immer Urlaub machen. Aber es ist eigentlich gar nicht wie Jesus über den Himmel spricht, sondern Jesus spricht über den Himmel als den Ort, wo wir für immer Gemeinschaft haben mit Gott. Und das möchte Jesus hier schon mal dem Nathanael sagen. Das Spektakulärste, was du erleben wirst mit mir, ist, dass du wieder Gemeinschaft haben kannst mit mir. Und da hinein lädt Jesus den Nathanael ein. Und trotzdem merken wir etwas, wenn wir uns jetzt diese verschiedenen Menschen anschauen, den Andreas und den Simon Petrus, den Philippus und den Nathanael. Alle sind begeistert nach der Begegnung, die sie mit Jesus haben. So begeistert, dass der Andreas seinen Bruder einlädt, so begeistert, dass der Philippus seinen Freund, den Nathanael, einlädt, so begeistert, dass Nathanael seinen Blick ändert. Da, wo er ganz am Anfang, als er von dem Philippus hört, kritisch war, wer kann dieser Jesus überhaupt sein? So ist er, nachdem er Jesus begegnet ist, hat er seine Perspektive ganz geändert. Er denkt jetzt, Jesus muss der Sohn Gottes sein. Und sind alle begeistert und trotzdem merken wir, sie haben es noch nicht ganz verstanden. Gerade der Simon Petrus, man sieht, es tut sich was in seinem Leben. Und trotzdem merken wir, als er schon fast 3 Jahre mit Jesus unterwegs ist und Jesus kurz davor ist, dass er sterben wird am Kreuz und er das dem Petrus sagt, sagt Petrus, nein, nein, du sollst nicht am Kreuz sterben. Lieber sterbe ich für dich. Er hat noch nicht verstanden an dieser Stelle, dass Jesus nicht nur gekommen ist, als Retter, um mit ihnen unterwegs zu sein, sondern dass Jesus als Retter kommen musste, so wie Jesus das hier schon so als kleinen Hinweis ankündigt, dass Jesus sterben muss und auferstehen muss, damit diese Gemeinschaft mit Gott möglich ist. Damit diese Juden damals nicht mehr opfern müssen, sondern dass das Opfer ein für alle Mal gemacht ist, damit sie Gemeinschaft haben können mit Gott. Aber man sieht, nachdem das passiert ist, nachdem Jesus gestorben ist und auferstanden ist, ganz besonders in dem Leben von Simon Petrus, dass sich nochmal was grundlegend verändert. Während davor abwehrend war, Jesus, du sollst es nicht machen. Einige Tage nachdem Jesus gestorben ist, am Pfingsten, ist Petrus der vor einer riesen Menschenmenge predigt und sagt, ja, genau das müssen alle Menschen hören. Das, weil Jesus gestorben ist und auferstehen gestanden ist, sie Gemeinschaft haben können mit Gott. Dass sie in Beziehung mit Gott leben können. Und dass da, wo das zerbrochen war und wo das immer nur ein Stückwerk mit Opfer möglich war, Gemeinschaft mit Gott zu haben, dass das Opfer von Jesus ein für alle Mal genug war. Und am Ende verändert das auch ihr Leben. Petrus ist jemand anders danach. Und ich glaube, genauso verändert es auch unser Leben. Und ich bin begeistert davon. Und ich glaube, sonst wäre denn hier, ihr seid auch begeistert davon, was Jesus für uns getan hat. Diese Gnade, dass Jesus sich auf den Weg zu uns gemacht hat, um die Gemeinschaft mit Gott wiederherzustellen. Dass er sein Leben für uns gegeben hat in Liebe und dass er auferstanden ist. Aber wenn ich in mein Leben schaue, mir ist es nicht einfach so eingefallen, dass ich diesen Retter brauche, dass ich Jesus brauche, dass ich Gnade in meinem Leben brauche und dass ich die Gnade bei Gott finde. Sondern wenn ich in mein Leben schaue, dann merke ich, es gab auch in meinem Leben Leute, die mit mir unterwegs waren, die mich mit auf diesen Weg genommen haben, damit ich Jesus kennenlerne. In meinem Leben sahen das verschiedene Menschen. Zum Beispiel meine Eltern gehören dazu, die ganz früh, bevor ich in die Schule gegangen bin, jeden Abend mit mir und meinen Geschwistern damals einen Andacht gelesen haben. Und das war auch das, wo ich Jesus das erste Mal kennengelernt habe. Es war ein Abend und es ging in dieser Geschichte darum, Jesus in sein Herz einzuladen. Ich weiß noch, damals war so der erste Schritt für mich, Jesus kennenzulernen und zu sagen, ja, ich möchte mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und später gab es auch Leute, die mich mitgenommen haben. In meinen Teenagerjahren gab es auch Jahre, wo ich vielleicht ähnlich wie der Philippus auch erstmal in Fragen war, wo ich gemerkt habe, ich glaube, ich habe noch nicht alles verstanden, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein. Auch damals gab es Leute in meinem Leben, Freunde, zum Beispiel ein Freund Nico, mit dem ich unterwegs war. Es gab auch Lehrer, kann man so sagen, zum Beispiel eine Person, die heißt Stefan Lepp, die damals Teenie-Arbeit gemacht hat, die mich geprägt haben und die mit mir unterwegs waren, mich mit zu Jesus genommen haben. Natürlich nicht in Person zu Jesus genommen haben, aber mir Jesus vorgestellt haben, so wie sie Jesus in ihrem Leben erlebt haben, so wie wir Jesus heute in der Bibel noch finden. Und ich bin begeistert davon, wie für den Andreas einfach nur diese eine Begegnung mit Jesus ausgereicht hat, um zu sagen, ja, ich möchte, dass mein Bruder auch Jesus kennenlernt. Ich bin begeistert von diesem Philippus, obwohl wir merken, er hat es noch nicht ganz verstanden, was es heißt, mit Jesus unterwegs zu sein, wie er sagt, ja, mein Freund, der Nathanael, der muss auch Jesus kennenlernen. Mich begeistert das, weil ich habe ein Herz dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen, aber ich glaube, ich vergesse manchmal, dass so viele in meinem Leben und wie wir in dieser Geschichte sehen, die meisten Menschen Jesus kennenlernen, weil sie jemand mitnimmt zu Jesus, weil die meisten Menschen Jesus kennenlernen, weil in ihnen Jesus wohnt und sie sagen, ja, meine Geschwister, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, müssen auch Jesus kennenlernen. Und es ist spannend in diesem Text, es sind ganz unterschiedliche Beziehungen. Der Andreas, das ist sein Bruder, das ist Familie. Dann der Andreas selber, er hat Jesus kennengelernt wegen seinem Lehrer. Das ist auch eine hierarchische Beziehung. Vielleicht am ehesten können wir uns das heute vorstellen wie ein Chef und ein Angestellter, weil sein Chef, der Johannes der Täufer, gesagt hat, ja, Andreas, du musst diesen Jesus kennenlernen. Es ist in Freundschaften, wo der Philippus sagt, ja, mein Freund, der Nathanael, er muss Jesus kennenlernen. Es gibt natürlich auch andere Wege, wie Menschen Jesus kennenlernen. Es gibt Leute, denen Jesus im Traum erscheint. Und trotzdem merken wir, zumindest in meinem Leben und in dieser Geschichte, die meisten Menschen lernen Jesus kennen, weil es jemand in ihrem Leben gibt, der sagt, ja, ich möchte, dass diese Person Jesus kennenlernt, weil ich davon überzeugt bin, dass auch diese Person Jesus braucht. Jesus braucht als Retter, damit auch diese Person in der Gemeinschaft mit Gott leben kann, für die Gott auch sie geschaffen hat. Ich bin begeistert davon, wenn ich diesen Text lese, und ich habe vor einiger Zeit schon mal über diesen Text gepredigt und jetzt in der Beschäftigung vor diesem Text, wo ich nochmal neu daran erinnert, ja, das ist eigentlich, was ich möchte. Ich möchte da, wo ich bin, Menschen einladen, damit sie Jesus kennenlernen. In meiner Nachbarschaft, in den Freundschaften, die ich in Frankfurt haben darf. Und vielleicht, wenn ihr über diesen Text nachdenkt, seid ihr auch begeistert. Und vielleicht fällt euch auch jemand ein, wo ihr denkt, ja, dieser Freund, diese Person in meiner Familie, vielleicht auch dort auf der Arbeit, ich möchte auch diese Person mitnehmen, damit sie Jesus kennenlernt. Damit auch Jesus ihr Leben verändert. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennenlernen dürfen. Ich danke dir, dass du, obwohl du heute nicht mehr hier bist, dass wir trotzdem Gemeinschaft mit dir haben dürfen, dich kennenlernen dürfen. Und ich danke dir, dass du uns gerufen hast, dass Menschen dich kennenlernen, dass es uns auf dem Herzen liegt, dass Menschen dich kennenlernen. Und ich danke dir, dass du so viele Wege und Möglichkeiten hast, dass Menschen dich kennenlernen, aber auch, dass du uns gebrauchst. Da, wo wir vielleicht manchmal genauso uns unfähig fühlen, wie der Philippus, vielleicht auch manchmal genauso fühlen, dass wir noch nicht alles verstanden haben. Ja, da bitte ich dich, dass du uns gebrauchst, so wie der Andreas, so wie der Philippus. Die Menschen, von denen wir uns wünschen, dass sie dich kennenlernen, dass du ihr Leben veränderst, dass auch deine Gnade in ihr Leben kommt, dass du uns da gebrauchst, auch zu ihnen zu gehen und sie einzuladen, dich kennenzulernen. Und ich danke dir, dass wir bei all dem wissen dürfen, dass wir nicht alleine unterwegs sind, so wie du das versprochen hast, ganz am Ende auch in dem Missionsbefehl, dass du mit uns bist, dass wir auch wissen dürfen, dass du mit uns bist. Und ich bitte dich, dass du uns gebrauchst, dass wir erleben dürfen, wie auch durch uns Menschen dich kennenlernen dürfen. So bete ich das in deinem Namen, Jesus. Amen.